Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter, jetzt mit 5,5 statt nur 4,7 Zoll und natürlich auch mit Retina HD. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und wenn es euch trotz diesen Spezifikationen nicht gefällt, dann kann euch auch der Sir Johnny Ive nicht mehr helfen. Das ist die Ausgabe von der Woche 42 im Jahr 2014. Mein Name ist Matthias Schüssler. Und heute sind wir ein bisschen in eigener Sache unterwegs, könnte man sagen. Radio Stadtfilter sendet nämlich seit ein paar Wochen nicht mehr nur analog auf UKW, sondern auch digital über DAB+. Und digitales Radio, das ist natürlich ein Fall fürs Digitalmagazin. Und darum ist jetzt da im Studio der Kai Brenner. Er ist der Technikchef bei Radio Stadtfilter. Also alles, was nicht funktioniert, ist seine Schuld. Und er hat ja auch das DAB+ Projekt, das, glaube ich, super funktioniert, auf den Weg gebracht. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt am Anfang nicht drum herum, um einen historischen Abriss, weil Radio in der Schweiz, das hat mit Mittelwellen angefangen. Das ist, glaube ich, vergleichsweise ein einfaches Verfahren. Da hat man einfach so eine Amplitudenmodulation, und es tut mir leid, wenn es jetzt technisch wird. Das ist ein langsam schwingendes Nutzsignal, also das, was wir produzieren mit unserer Stimme, wird dann auf einem schneller schwingenden Trägersignal abbildet. Kann man ganz einfach mit einem Detektorradio empfangen, braucht nicht einmal eine Stromquelle, das Radio.
Hat man früher noch eine Diode genommen?
Und grosse Reichweite, glaube ich, ist der Vorteil von Mittelwellen, aber natürlich schlechte Qualität, was den Ton angeht.
Ja, also Mittelwelle hat eigentlich nie so wirklich toll getönt. Aber man ist einfach relativ weit gekommen, weil das an der Ionosphäre reflektiert wird, Signal. Und dort hat man dann so Reichweite, so zwischen 500'000 Kilometer hat man schon können erzielen.
Ich glaube aber, du das auch sehr unterschiedlich Tag und Nacht durch verschiedene Empfangsbedingungen.
Genau, also bei den Mittelwellen ist es dann so weit gegangen, dass sogar einzelne Sender haben in der Nacht müssen abstellen, damit sie nicht andere Sender gestört haben.
Eben, und das will man eigentlich nicht, oder? Man will immer ein bisschen die ähnlichen Bedingungen und eine gute Qualität. Und da ist ja dann 1952 in der Schweiz mit dem UKW ein Fortschritt passiert im Radio. Das ist dann die Frequenzmodulation, und die ist schon deutlich komplizierter. Da, ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, aber ich glaube, dass da das Nutzsignal dann die Frequenz vom Trägersignal verändert.
Das ist so. Also die Frequenz, du hast eine Mittelfrequenz sozusagen, und die Frequenz wird dann moduliert. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man mit der Hand so den Daumen vom Zeigefinger wegbewegt, und dann je nachdem, was für Töne drüber kommen, wird das Ding breiter oder schmäler um die
genau, also je nach Lautstärke und Höhe.
Genau.
Also man sieht, es ist besser geworden, aber die Verbesserung bringt dann auch immer einen Anstieg an Komplexität. Stereo ist zum Beispiel dann möglich geworden mit dem UKW. In der Schweiz haben wir allerdings lange müssen warten. Erst 1978 hat sich da die SRG können dazu durchringen, dann auch Stereo zu bieten. Und vorher war Mono da der Stand der Dinge.
Mhm. Beim Stereo ist es ja einfach so, dass man dann einen 19 kHz Ton genommen hat und dort quasi Differenzsignal fürs Rechts drauf moduliert hat. Durch das ist natürlich auch ein Monoempfänger fähig gewesen, das Signal zu empfangen. Der hat einfach den Ton nicht wiedergegeben, Punkt. Und dann hat man Mono gehabt, und die anderen haben das dekodiert und haben so dann aus dem Signal dann Stereosignal bildet.
Genau. Und darum hat es auch passieren, dass wenn man einen Sender schlecht empfangen hat, hat man nur Mono bekommen. Und wenn er dann besser geworden ist, ist er plötzlich Stereo geworden.
Richtig. Und du hörst auch heute noch, beim schlechten Empfang wird immer der rechte Kanal zuerst ein bisschen rosa.
Also eigentlich spannende Sache auch, dass man das analog angebracht hat. Die Rückwärtskompatibilität ist ja beim Fernsehen dann auch so gewesen. Man müsste die Farbe irgendwie da drauf ummodulieren auf das Signal, dass dann schwarz-weiß, also ursprünglich haben wir keine Farbe gehabt, sondern nur Helligkeitsunterschied, dass dann das trotzdem gegangen ist. Ist eigentlich ingenieursmäßig trotzdem eine beachtliche Leistung, auch wenn man heute findet, ja, sind wir heute so gute Qualität gewöhnt und so ist, aber trotzdem darf man eigentlich nicht verachten.
Ja, es ist, also gerade wenn wir im Hinblick darauf dann schauen, wie sich dann das Digitalradio entwickelt und was dort alles abgeht, um die digitalen Ströme zu generieren und was dort für Verfahren angewendet ist. Es ist eigentlich schon verrückt, was die Institut für Rundfunktechnik, das Fraunhofer, was die alles entwickelt. Das ist also schon, muss sagen, Chapeau.
Mhm. Eben, genau, jetzt sind wir beim Digitalen. Ich habe da nachgeschaut, das heisst Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing oder COFDM ist da Technik. Kannst du das in 30 Sekunden sagen?
Oh je. Also das ist wirklich recht komplex. Man kann sich das so vorstellen, man hat einerseits verschiedene Frequenzen, wo man das gleiche Signal in unterschiedliche Phasenlagen tut gleichzeitig übermitteln. Und wenn man das so macht, dann ist auf der Empfängerseite mit irgendwelchen Reflexionen, Störungen und so weiter, kommt dann garantiert immer irgendein Datenpäckchen an.
Genau, das ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ein Problem, dass wenn du eben die Reflexionen hast, die es halt geben kann, dass sich dann die Signale nicht auslöschen und plötzlich gar nichts mehr hast.
Genau, also bekannt, um da im Bild zu bleiben, eben die Geisterbilder aus dem Fernsehen, die hat man ja noch gekannt.
Ja.
Aus dem analogen Fernsehen, wo es dann so komische Schatten gegeben hat.
Und ich habe die häufig gesehen, weil ich gerade neben der Kirche gewohnt habe. Dann genau. Hat mir ein Experte mal gesagt, das ist die Kirche ist geschuld, die da immer das Signal noch ein bisschen reflektiert.
Und aufgrund von dem speziellen Verfahren kann man sogar die Reflexionen nutzen und dann nimmt dann einfach das Päckchen, das wo besser ist auf gut Deutsch, wo dann der Null oder der Eiswert gibt, oder das Symbol, wie man in der Nachrichtentechnik sagt.
Mhm. Also dann versucht man da eben zuerst mal eine stabile Datenverbindung überhaupt anzubringen und dann ist die Frage, was für ein Codec das man da drauf bringt, weil dann haben wir ja grundsätzlich irgendein digitalen Datenstrom aussenden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ja dann das genau auch geschuld ist, die Frage von den Codex, warum wir zuerst DAB und dann DAB Plus hatten.
Ja, man muss natürlich sehen, aufgrund von dem Verfahren muss man mal Datenraten anschauen, die überhaupt möglich ist.
Genau.
Mit DAB. Und dort sind wir bei dem sogenannten Multiplex, weil es ist ja immer eine Zusammenfassung von Audioströmen, Datenströmen, muss man noch wissen. DAB.
Kommen wir dann vielleicht noch dazu.
Ja, das ist noch wichtig. Jedenfalls, es sind ja immer mehrere Sender, die auf dieser Grundfrequenz geschickt werden. Und die werden dann zu so einem sogenannten Multiplex zusammengefasst. Und der, also zu einem grossen Datenstrom. Und der ist so um die, was habe ich mir da aufgeschrieben, so 1,8 Megabit pro Sekunde. Mhm. Und wenn man denn das anschaut.
Genau, also der allein, der langt ja, oder ist, wäre eigentlich viel zu viel für einen normalen Einsender von der,
richtig,
von der Qualität. Darum teilt man den auf in die Ensemble oder wie die heisst, der Bucke zum Teil auch. Also das sind mehrere Sender, wo dann jeder so einen.
Also maximal möglich wären dann 18.
Mhm.
und genutzt werden zum Beispiel bei unserem Provider 14. Mhm. Durch das hat man dann 80 Kilobit Nutzdaten für Audio zur Verfügung. Und früher ist man halt angegangen und hat den Audio-Codec genommen, den man kennt hat, MP2. Und mit MP2, damit das noch so einigermaßen CD-ähnlich tönt, kann man so eine Kompression von etwa Faktor 7 anbringen. Das heisst, wir sind dann irgendwo so um die 160, 190 Kilo Bit pro Sekunde, damit das noch irgendwie...
Das ist fast dreimal so viel, wie das wir haben. Bei diesen 80, die du gesagt hast.
Ja, natürlich. Bei MP2. MP2 wie MP3, das ist einfach eine Filtertechnologie, die dann entsprechend die Datenreduktion macht. Und wo man den genommen hat, hat man müssen die hohen Datenraten nehmen, damit das überhaupt noch für... Ich meine, hör mal 32 Kilo MP3
Aufnahme. Nein, das ist grässlich.
Grässlich. Wenn du das Ganze mit einem AAC machst, dann tönt das ganz anders. Also du kannst tiefe Bitraten mit neuen Audio-Codecs, wie sie von Fraunhofer entwickelt worden sind, das Advanced Audio-Codec, kannst du hören. Und dann tönen eben 80 Kilobit tönen dann eben wirklich recht vernünftig. Und wenn man anschaut, der grosse Konkurrent in der Schweiz, Swiss Mediacast, und auch die SRG strahlen ja zum Teil 64 Kilobit pro Sekunde aus.
Mhm. Eben, da kann man sagen, je nach Programm für Ihren Nachrichtensender ist es, für gesprochene Sprache ist es wahrscheinlich egal. Aber wenn man natürlich auch Wert auf Musik legt, dann sollte es ja auch ein Fortschritt sein gegenüber UKW. Und dann bringt es nichts, wenn man das Signal wieder zu da komprimiert.
Absolut. Und dann, was ja auch noch lustig ist, ist... eigentlich sagt man ja AAC 48 kHz Abtastrate bei auch bei DAB.
Ach tatsächlich, das ist ein völliger Unsinn. Wir haben ja alle unsere Inhalte auf 44,1 Kilobit Kilohertz Abtastrate.
In der Regel nicht. Wir haben 48 effektiv.
Aha.
Das ist CD, wo 44,1 ist.
Ich nehme meine Aufnahmen aber immer mit 44,1.
Ja, dann wird es halt gesamplet, aber ich denke jetzt mal so, die Resampler sind ja auch besser geworden. Früher war das wirklich ein Riesenthema und es hat keinen Sinn gemacht, dass man CDs auf 48 eingelesen hat, weil die Resampler sind einfach wirklich vom Ton her... also wenn man einen gut hat, will, hat man dann doch so 2-3'000 Stutz müssen
annehmen.
Ja. Da hat es Firmen gegeben, die da spezialisiert waren auf solche Sachen.
Also man sieht auch schon mal, der Teufel beim Digitalen steckt halt einfach im Detail. Weil analog irgendein Signal ein bisschen umwandeln ist eigentlich kein Problem, wenn dort die Hardware gut ist. Aber digital, wenn es halt ein Schäbse Zahlen gibt oder so, dann hast du halt den Qualitätsverlust.
Und ja, und man muss ja auch sehen, nur schon wenn man, ich schweife jetzt ein bisschen ab mit der Sample-Rate, aber... wenn man das Studio anschaut, wo du mit zum Teil 192 kHz Sample Rate schaffst oder mit 96 kHz und dann gehst du abdittern, damit überhaupt auf 24 Bit und dann gehst du raus, damit du CD kannst produzieren mit 16 Bit und irgendwie 44,1 und musst irgendwie das verdammte Signal irgendwie abfiltern, dass du kein Artefakt oben dran hast und so.
Genau.
Ist eigentlich Wahnsinn. Und dann wird es über UKW ausgestrahlt, wo bestenfalls einen Frequenzumfang von 15 kHz hat.
Darum haben wir die Loudness Wars dann gehabt, wo da die Signal einfach zu da also jegliche Dynamik, also Lautstärkeunterschied einfach platt gemacht worden ist, ja, dass jede Station das lauteste oder so laut wie möglich ihr Signal hat können ausstrahlen. Mhm. Was ein völliger Unfug war, weil eigentlich vom Hörerlebnis her hat es die Musik
null
kaputt gemacht, aber das hat man halt in dieser Konkurrenzsituation hat man da gefunden, das sei die richtige Vorgehensweise. Und es hat dann sogar sich auch auf die CD-Produktionen durchgeschlagen. Das nicht, hätte man ja können sagen, gut, dann tun einfach die Radios ihre so Songs so aufbereiten, aber nein, man hat es dann auf der CD schon so gemacht, weil dann halt das Hörerlebnis, die Hörerwartung schon so war.
Aber wenn du es eingelesen hast auf irgendeinem Digitalsystem, dann siehst du dort nur noch irgendwie Rechteck.
Genau, du siehst ein Band, das genau gleich aussieht, statt wenn eine normale Audiokurve halt die Berg- und Tallandschaft wäre.
Und jetzt eben, wieso, dass ich abgeschweift bin? AAC auf DAB tönt übrigens besser, wenn man es mit 32 Kilo Sample Rate tut, Broadcast.
Mhm.
Das liegt aber an dieser speziellen Form von dem AAC. Das ist eben
anders. Ah, das ist dann optimiert auf das?
Du hast einfach weniger Artefakte oben raus.
Mhm.
Und das ist das, wo es ein bisschen schwierig macht. Du darfst zum Beispiel auch, wenn du das Audio-Processing machst für DAB, das ist extrem heikel, dann findest du, klingt das geil mit dem Prozessor. Und dann schaltest du das Radio an und findest, nein, das kann es nicht sein.
Ja.
Und was ich gemacht habe, ich bin wirklich mit dem Auto in die Empfangszone raus. Ich habe so ein Autoradio, DAB, Fensterantenne, Supersignal gehabt, dann das Laptop auf den Knie, auf den Prozessor zugegriffen, mit dem Handy den Link gemacht,
überbrücken. Du hast dann live können verändern wie das Signal.
Und habe dann einfach gefunden, so muss das jetzt tönen und habe zwischendrin wieder auf UKW umgeschaltet, einfach um den Vergleich zu haben.
Mhm.
Eins zu eins. Und dann das Ganze im Auto tönt es halt mit den Boxen, die ich eingebaut habe, recht gut. Und dann nimmst du noch den normalen Küchenempfänger und hörst es dort drauf noch und passest dann irgendwo das so an, dass es einfach wirklich gut tönt.
Ist ja immer ein Kompromiss, weil Richtig. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle High-End-Geräte haben. So musst du es halt irgendwo einpegeln, einpendeln, das Signal.
Und vor allem auch, dass es ähnlich tönt. Wir sind ja nicht irgendein Hochenergiesender.
Ja, das kommt auch dazu. Also, dann, aber eben, dass man die Bandbreite, die 1,8 Megabit pro Sekunde, die du gesagt hast, so aufteilt, das ist am Schluss auch wirtschaftlich, dass man die Frequenzen möglichst zu einem vernünftigen Preis kann, eben mehrere Anbieter zur Verfügung stellen, dass man die Frequenzen, die man hat, einfach auf so viele Leute kann verteilen kann. Und dann, ja,
also,
kann man da mit den Bitraten ein bisschen spielen und dann hat man am Schluss die Aufteilung.
Ist das genau, so das entstanden? Genau, das ist sicher ein Aspekt. Das zweite ist, wir haben in der Schweiz nur 7 Layer A4 Frequenzen. Also das sind ja die alten Fernsehfrequenzen, die in 4 Blöcke aufgeteilt sind und von denen gibt es nur 7 Layers. Und die Firma, die unseren Dienstleister ist, die hat jetzt quasi den vierten Layer. Also die hat jetzt eins am Frequenzblock. Es kann durchaus sein, dass aufgrund von der Topografie von der Schweiz dann unterschiedliche Frequenzen aus diesen Layer genutzt werden, einfach zum Übersprechen oder das Stören von anderen Regionen möglichst zu vermeiden. Das kann durchaus sein, aber das ist dann das Backum, das dann sagt, du darfst dort und du kommst das über, oder?
Mhm. Dann reden wir jetzt erst noch, bevor wir dann auf die Details eingehen, was Stabfilter angeht, über die allgemeinen Vorteile. Wir haben schon angedeutet, es gibt einfach mehr Programme, weil man bringt mehr Sender unter auf diesen Frequenzen als analog. Das sieht man immer da, der Komprimierungseffekt findet da statt. Man hat bessere Qualität, mehr Dynamik, kein Rauschen und auch so eben die analogen UKW-Effekte, die man da kennt. Eben halt, dass es manchmal rauscht und so, dass man muss die Sender umstellen, wenn man im Auto rumfährt, was ja dann auch wieder mit dem RDS-System ein bisschen oder nein, nicht das andere. Wer hat das geheissen, wo gewusst hat, welche Frequenzen es sonst noch gibt?
Das ist schon über das RDS-System.
Genau, das Radio
Data System, oder?
Das hat dann noch ausgestrahlt,
du hast dann die Alternativfrequenzen, genau. Musst du dort eingeben und dann nachher schaltet er automatisch je nach Empfangsstärke den drauf um.
Aber ist eben im DAB oder DAB hast du einfach eine Frequenz. Wenn du einen Sender in der ganzen Schweiz empfängst du den einfach und das Gerät schaut dann selber, wo es den wieder findet.
Genau, und sonst hat man auch dort Informationen, wo man via Radio-DNS zum Beispiel Informationen hinterlegt hätte, was denn die Alternativen sind. Und dort kommt man dann eben auch schon zu einem tollen Tool. Oder? Du kannst dann sagen, wenn ich zum Beispiel auch einen FM-Sender habe, kann ich den hinterlegen. Ich kann den Internetstream hinterlegen. Ja. Das heisst, ich könnte technologieübergreifend einfach die beste Möglichkeit bei mir auf meinem Device, was das auch immer ist,
raffiniert,
nutzen. Ja. Weil DAB heisst ja nicht nur Audio, sondern heisst eben auch Daten,
genau,
wo übermittelt
werden. Man könnte auch Bildchen, man kann
Slideshows etc. Und das ist ja auch das Ziel irgendwann, oder?
Ja, also oder zumindest das Cover von dieser Platte, die gerade läuft und so. Und eben, man muss sich nicht mehr mit Frequenzen umschlagen grundsätzlich, sondern man sieht einfach den Namen von dem Sender, was natürlich benutzerfreundlicher ist. Also wenn du jetzt hast müssen wir merken, 96,3 MHz und so, und dann bist du wieder neu mit der anderen, hast wieder den Sender nicht mehr gefunden, wenn du jetzt im Küchenradio gewesen bist. Dann hast du aber auch ein paar Nachteile, also eben Komplexität, die Empfangsgeräte werden anfälliger, sie brauchen mehr Strom. Eben, man hat so gesehen, wie das mit diesen Codex, wo man dann halt zuerst sich für den einen entschieden hat und dann ist der nächste gekommen. Dann sind da vor 2 Jahren einfach die alten Empfänger, hast du können vortrühren, sind nicht mehr gegangen. Das hat vielleicht dann auch mit der geringen Akzeptanz zu tun in der Schweiz.
Ja, und dann, was man nicht vergessen darf, ist, Radio wird im Auto gehört. Und wenn du die Autoindustrie nicht dazu bringst, zum DAB Plus Radios einzubauen,
was es nicht macht,
ohne Aufpreis, dann geht nichts. Und auch die ewige Schieberei vom Abschalttermin UKW, wenn du dort nicht klare sagst, dann und nicht so schwammig. Mhm. Jetzt sind wir irgendwie 2019.
Ach, tatsächlich? Gibt es jetzt einen Termin?
Es gibt einen Termin, 2019.
Aber Maximum, der wird nochmal 10 Jahre rausgeschoben.
2025, aller Maximum. Also 19 laufen eh unsere UKW-Konzessionen aus. Und effektiv Abschalttermin 2023 ist wirklich so das, was man so committed hat. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht wirklich daran.
Ja, also wenn man sieht, die Akzeptanz ist noch wirklich klein. Und da hast du wahrscheinlich schon recht. Da ist einfach die Autoindustrie, die sich ja sonst immer so innovativ gibt, aber häufig dann doch Technologieverhinderer sind. Da muss man jetzt nicht, aber man könnte bis zum Katalysator zurückgehen, dann wollen die das einfach vielleicht allenfalls als Premium-Ding für einen riesen Aufpreis verkaufen, aber nicht standardmäßig ihre neuen Autos so ausrüsten. Und das ist halt ein Problem da. Aber jetzt haben wir doch zumindest einmal einen Fortschritt erzielt, in dem ursprünglich eben, das ist ja schon im letzten Jahrtausend losgegangen mit dem DAB, aber dann hat es eigentlich nur das Programm von der SRG gegeben, also DRS dazumal noch, heute SRF, und alle anderen, auch die privaten und mehr Alternativen, sind sowieso nicht zum Zug gekommen. Warum hat sich das jetzt geändert?
Das ist natürlich eine Frage von der Kosten. Man muss immer sehen, wie das System aufgebaut war, hat der alleinige Anbieter hier in der Schweiz hat dann Verbreitungskosten von ca. 15'000 Franken im Monat gehabt.
Ja.
Und ich würde jetzt mal sagen, auch für gewisse grössere private Radios ist das Sie Schawinski 105 ist das natürlich absolut obere Limite.
Ja, für das kannst du 2 Leute darstellen. Ja.
Und du musst Werbung, wenn du Werbung machen kannst, an Land ziehen, das klopft und tätscht, um allein das zu finanzieren. Das hat sich geändert. Man hat sogenannte Software-Defined Radio entwickelt, wo die komplexen Multiplex-Aufgaben und Coding, das COFDM etc., das wird durch Software geregelt und durch programmierbare Teile, die speziell auf Digitaltechnik ausgelegt sind, die man extern relativ günstig kaufen kann, so für $1,500 oder so, kann man die ganzen Aufgaben, die irgendwie 100'000 Franken oder noch mehr kosten, kann man für ein paar Tausend Franken lösen. Das heisst, Soft- und Hardware zusammen sind einfach günstiger und durch das ist zum Beispiel unserem Dienstleister überhaupt möglich geworden, DAB Plus in so einem zu so einem günstigen Rahmen anzubieten, wie wir jetzt zahlen. Wir zahlen jetzt irgendwie knapp 1'000 Franken, also etwa 11'000 Franken im Jahr für fast den gleichen Service. Ich meine, es ist lokal, es sind Inseln, es ist nicht eine regionale Abdeckung wie die anderen, die haben mehr Sender und so weiter.
Und so, es auch ist um die grossen
Städte rundherum. Ja. Aber man kann den Vorteil vom sogenannten Gleichwellennetz nutzen. Und eben, wenn dann das Päckchen von links kommt oder von rechts, das ist dem Empfänger eigentlich gleich. Hauptsache, es ist schön abgedeckt und ausgeleuchtet und kommt genug Reflexionen über.
Mhm. Aber der Unterschied zum UKW, also beim UKW können wir einfach selber unsere Antenne im Brühlberg hängen und die irgendwie ansteuern. Und das ist technisch, also eben, ein UKW-Sender kann wahrscheinlich ein Elektromech irgendwie im ersten Lehrjahr selber zusammenlöten. Aber da digital braucht es einen Dienstleister, der auch die verschiedenen Programme zusammenführt, die Infrastruktur betreibt, die zu diesen Buckets zusammenfügt und dann ausstrahlt.
Kann man so sagen, ja. Ja, du brauchst einfach, ich meine, wir hätten die Infrastruktur auch können posten. Das ist mal das eine, aber du brauchst natürlich eine Konzession für DAB und die kommst nur vom Backcom über. Und Tigris, wo ja vorher Open Broadcast über den Andor-Anbieter SMC betrieben hat, der hat die Konzession gehabt. Und durch das ist ihm auch ermöglicht worden, dass er Technologieunterstützung überkommt, weil er Konzessionär ist, unter der Auflage, dass er ein eigenes Netz baut. Und das macht er jetzt. Und mit der entsprechenden Software-Defined-Radio-Lösung kommst du in der Anschaffung relativ günstig. Klar, kommt noch Wartung dazu, etc., etc. und so weiter. Aber in globo ist das eine Lösung, die recht clever ist und wo halt auch anpassbar ist. Ich meine, mit der Hardware, wenn du die mal gekauft hast und jetzt würde nur irgendein Standard ändern.
Könntest du das ab und bist nicht, hast wieder Investitionen Tionen versenkt.
Und dann kannst du es wirklich sagen, nimmst es und rührst es in die Zürichsee. Wenn du es nicht beim Markt willst, entsorgen. Und beim anderen passt es einfach die Software an. Punkt. Ja. Und das hat riesen Vorteil.
Ist zukunftssicher natürlich. Sonst hast du immer das ungutes Gefühl, dass das demnächst wieder irgendetwas könnte ändern. Und, aber dann überlegen wir jetzt, also wir generieren da das Signal, wo da hinten in dem Kasten rauskommt und dann übermittelst du das irgendwie zu diesen Tigris.
Genau.
Ich nehme an, per Internet geht das.
Genau, also bei uns läuft es so, wir liefern einen speziellen Webstream rein und sie kupfern den ab. Also der läuft bei uns auf zwei Server, wo sie dann abgreifen, dass wenn irgendwie der eine kackt, dass wir dann trotzdem noch Signal haben. Und sie macht das bei den anderen auch so. Und von diesen 14, die dort auf dem DAB-Sender Ensemble drauf sind, wird dann der Multiplex generiert und der wird dann entsprechend vom Senderstandort Felseneck über Adliswil mit einem schönen Restaurant oben, es hat ein Seilbähnchen, kann man rauffahren, mit dem DAB-Radio natürlich. Mhm. Und der wird dann von dort aus abgestrahlt. Im Moment ist noch der Testbetrieb am Laufen bis am 8. Oktober. Dann kommen die neuen Sender rauf. Dann tun wir mit 4 Kilowatt dort abstrahlen, so wie sie in der Konzession drin.
Genau, also wenn wir dann die Sendung ausstrahlen, ist das schon passiert dann?
Genau.
Und dann kann man das in der Region Zürich schön in digitaler Qualität empfangen. Aber im Ursprungsland, in der Heimatgegend, dauert es noch ein bisschen länger, zu Winterthur, bis man uns digital hören kann.
Genau, also es gibt ein paar Orte. 2016 ist der offizielle Start. Wo denn die Antenne wird stehen, kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich habe sehr heisse Tipps, aber ich will da nicht irgendwelche Verfahren provozieren.
Jetzt haben wir es, egal ob digital oder analog, geschafft, die Sendung durchzubringen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Abspann. Nachdem es heute um Audio gegangen ist, schauen wir in einer Woche dann das Bild an. Es geht um Video und ums Videoblogging. Im Studio wird dann der Sam Steiner sein. Der kennt sich da bestens aus, weil der macht so Videopodcasts und er betreibt übrigens ganz nebenbei auch eine Plattform für Bassspieler. Kann eigentlich nur spannend werden, dass dann in einer Woche Rückmeldungen zu dieser Sendung, Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox live wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ich sage ihm Kai ganz herzlichen Dank, dass er Auskunft gegeben hat.
Gern geschehen.
Und ich sage Ciao miteinander. Macht's gut.
Ciao miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.